jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1 mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S24 mit Galaxy AI. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Sie hören den Kurier.
Uns habt ihr heute schon auf Instagram, Twitter, Snapchat oder Co. geschaut? Und wenn ja, was sind euch da für Themen entgegengesprungen? Die sozialen Netzwerke spielen in unserem Alltag eine zentrale Rolle, vor allem in dem von Jugendlichen. Eine Forschungsgruppe der Österreichischen Akademie der Wissenschaften hat sich daher mit der Frage beschäftigt, ob soziale Netzwerke eine Gefahr für unsere Demokratie darstellen. Und sie kommen zu dem Schluss, ja, tun sie. Wie Facebook und Co. den politischen Diskurs manipulieren bzw. gefährden und was Experten dagegen tun würden, erklärt uns heute Kurier-Innenpolitik-Redakteur Christian Böhmer. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Montag, der 4. März 2024 und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Ein Robocall, in dem US-Präsident Joe Biden Wählerinnen und Wähler dazu auffordert, sich bei den Vorwahlen zu enthalten? Okay, zugegeben, dass das ein Deepfake ist, das erkennen die meisten wohl schnell. Weil warum sollte ein amtierender Präsident dazu aufrufen, nicht wählen zu gehen? Aber es gibt einen Vorgeschmack darauf, was sich in den kommenden Monaten vor der US-Wahl auf Social Media noch so abspielen könnte. Immerhin haben die sozialen Medien in der Vergangenheit bereits eine wichtige Rolle in Wahlkämpfen gespielt. Etwa als im Jahr 2016 Millionen sogenannte Bots, also automatisierte Computerprogramme, auf X, vormals Twitter, versucht haben, Debatten zu beeinflussen. Und wenn man jetzt bedenkt, dass 18- bis 24-Jährige angeben, soziale Medien mittlerweile als wichtigste Quelle für Nachrichten zu verwenden, dann verdeutlicht das die Problematik. Denn auf diesen Plattformen kursieren zahlreiche Deepfakes, Missinformation, Propaganda und Populismus. Alles in allem kein gutes Zeichen für die Demokratie. Um darüber genauer zu sprechen, ist jetzt mein Kollege Christian Böhmer aus dem Kurier Innenpolitikressort hier bei mir im Studio. Hallo Christian.
Hi.
Christian, eine Forschungsgruppe der Österreichischen Akademie der Wissenschaften hat sich mit der Frage beschäftigt, ob soziale Netzwerke eine Gefahr für die Demokratie sind. Was genau hat sich denn die Forschungsgruppe da angeschaut?
Also die Akademie der Wissenschaften hat im Prinzip mehrere Dinge sich angeschaut. Sie haben sich angeschaut, wer ist eigentlich in den sozialen Netzwerken unterwegs und womit verdienen sie ihr Geld. Und bei beiden Dingen, wir werden uns dann eh noch darüber unterhalten, aber bei beiden Dingen muss man sagen, die stehen teilweise im Widerspruch zu dem, was wir sozusagen als Mediendemokratie haben wollen oder was wir sagen, ist ein gesunder Diskurs.
Mhm. Wer ist denn jetzt auf den sozialen Netzwerken unterwegs? Weil eigentlich sagen wir immer, okay, das betrifft vor allem die Jugendlichen, aber kann man das wirklich so sagen? Geht es hier wirklich nur um die Jugendlichen, die hier unterwegs sind?
Teils, teils. Also was tatsächlich aus meiner Sicht jetzt als Journalist ein Problem ist, ist, dass die 18- bis 24-Jährigen sagen, sie kriegen alle ihre Informationen, mhm, auch die für politische Entscheidungen und andere, von sozialen Netzwerken und Medien. Das wird sich in den älteren Kohorten logischerweise ein bisschen anders verhalten. Also die Menschen in der Altersklasse, die nicht aufgewachsen sind mit dem Smartphone, mit dem Internet, die haben noch ein bisschen Affinität zu den analogen Medien, zu gedruckten Produkten, zu Radio, zu Fernsehen etc. Aber je mehr Smartphones einfach unseren Alltag bestimmen und die sind mittlerweile ja nicht mehr wegzudenken, desto mehr spielt das auch in älteren Kohorten eine Rolle. Also in Wahrheit geht es um alle.
Jetzt hast du schon gesagt, dass vor allem die Jungen angeben, dass sie eigentlich so gut wie alle Informationen aus den sozialen Netzwerken bekommen. Aber jetzt könnte man natürlich auch sagen, dann ist es doch eigentlich umso wichtiger, dass auf diesen sozialen Netzwerken auch politische Informationen vorhanden sind, weil wäre dann nicht die andere Option, dass sie schlichtweg keine Informationen aus diesem Bereich bekommen?
Voll. Das ist auch ein bisschen das Dilemma. Also das eine ist, du hast ein paar große Plattformen, auf denen sich sozusagen die Menschen bewegen, jetzt von Meta, also wir kennen sie alle, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, whatsoever. Und das Problem, das dahinter steht, ist aber, dass die im Prinzip erstens einmal kontrollieren die weltweit den gesamten politischen Diskurs. Das heißt, das sind in Wahrheit Firmen, wir werden dann eh noch drüber reden wahrscheinlich, dass die Geld verdienen wollen. Ja? Also die sind keine Institutionen, die sozusagen die Menschen schlauer machen wollen, sondern die wollen einfach den Börsenkurs hochtreiben. Das ist ihr gutes Recht, aber das steht ein bisschen im Widerspruch zu unserer Vielfalt, zur medialen Vielfalt und zur Meinungsvielfalt. Und dann ist es natürlich total schwierig, und das sagt die Akademie auch, vor allem als jüngerer Mensch oder als unbedarfter und nicht gut geschulter, zu erkennen, wer von denen, die sich auf diesen Netzwerken bewegen oder in den Plattformen bewegen, welche Informationen kann ich trauen, wer hat welche Agenda. Und vor allem die Menschen, die sozusagen nicht damit aufgewachsen sind, Probleme, weil sie irgendwie die Quellen nicht auseinander kennen. Und die Jüngeren haben auch Probleme, weil sie sozusagen zuerst einmal draufkommen müssen, okay, woher kommt eigentlich die Information? Ja, ist das jetzt einfach ein Influencer, ein YouTuber, der in seinem Kämmerchen diese lustigen Videos macht? Oder ist das eine Institution, der ich halbwegs vertrauen kann? Und wir wissen ja auch aus anderen Untersuchungen, dass das Institutionenvertrauen in Österreich und in Mitteleuropa jetzt nicht besonders ausgeprägt ist. Und das ist eine ziemlich gefährliche Mischung eigentlich.
Also das heißt, um es auf den Punkt zu bringen, man kann schon klar sagen, die Akademie der Wissenschaften sagt, die sozialen Medien sind eine Gefahr für unsere Demokratie.
Sie sagt es leider, muss man sagen, als Fan der Demokratie ziemlich deutlich. Ja? Ja. Aus zwei Gründen im Prinzip. Das eine ist, diejenigen, die sozusagen sich politisch äußern, den politischen Diskurs in Instagram, Facebook und so weiter vorantreiben, auch auf Twitter im Übrigen, die sind eine sehr kleine Gruppe. Also das ist auch interessant, wenn man sagt, okay, da gibt's ein paar, die Meinung machen. Also die verschiedenen Meinungen kommen eigentlich gar nicht durch, sondern es sind sehr wenige, die sehr laut und sehr polarisierend und polarisiert argumentieren, die wiederum mit ihren politischen Diskursen, egal worum es jetzt da geht, von der Impfung bis zum Gaza-Konflikt, die schweigende Mehrheit, so wie es eigentlich oft im realen Leben auch ist, abstoßen. Die kontrollieren sozusagen den Diskurs, das ist schon mal nicht gut. Und das Zweite ist, dass man eben sagen muss, naja, die Plattformen an sich haben eine Agenda und haben Algorithmen, die im Hintergrund auch diese Polarisierung des politischen Diskurses vorantreiben. Warum? Ganz einfach, weil mehr Geschäft drin ist. Ja. Also sozusagen, je mehr ein Thema aufregt, je mehr ein Video aufregt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit offensichtlich, dass es verbreitet wird, dass Leute sich dazu äußern, dass sie interagieren damit. Und das ist ja das, womit Instagram Geld verdient sozusagen, was der Geschäftszweck ist. Ja. Aufmerksamkeit binden, Aufmerksamkeit erregen. Das ist jetzt nicht das Problem dieser Plattformen per se, sondern es ist unser Problem als Gesellschaft, dass wir vor allem auch ihnen das überlassen und sagen, okay, macht's einfach, wie ihr glaubt, und dann passiert halt der politische Diskurs auf diesen Plattformen und nicht woanders.
Mhm. Christine, jetzt hast du ja schon ein paar Mal den politischen Diskurs angesprochen. Das ist ja eigentlich was wir haben wollen, auch für die Demokratie, für Demokratieverständnis. Wie schaut's denn aus? Hat die Akademie der Wissenschaften jetzt auch irgendwie was Positives an den sozialen Netzwerken gefunden, was die Demokratie betrifft? Oder sagen Sie, eigentlich ist es nur schlecht dafür?
Nein, also es ist ja trivial eigentlich zu sagen, dass wenn die Wähler sozusagen das richtig einschätzen können, woher kommt Information, dann ist das ja was Grandioses. Ja? Mhm. Also ich kann mich ja, wenn irgendein Experte zu einem Thema X irgendwas auf YouTube, auf Instagram von sich gibt und eine Einschätzung gibt, ich kann ja unendlich viel lernen, ja, ich kann ja unendlich viel schlauer werden. Das Problem ist eigentlich, dass die Menschen, sozusagen die Konsumenten, aus Plattformsicht sind es Konsumenten, jetzt demokratiepolitisch könnte man sich als Bürger oder als Wähler bezeichnen, dass die damit nicht umgehen können. Also sie können, das kann man an vielen Beispielen festmachen, im Prinzip, wenn ein super Fachmann, der sich sein Leben lang, wie der Herr Drosten zum Beispiel damals, mit Covid-19 auseinandersetzt, den PCR-Test erfindet, wenn der über eine Krankheit oder über einen Virus oder über eine Pandemie etwas zu sagen hat, und ich habe niederschwellig die Möglichkeit, dem auf Facebook, auf Instagram oder sonst wo zu, oder auf einem Podcast zu folgen, ist das ja was Grandioses. Ja. Ja. Da bringt das irrsinnig viel. Die Schwierigkeit ist nur, dass ich als Bürger wissen muss, okay, denn seine Meinung ist tendenziell vielleicht ein bisschen fundierter als die eines Medizinstudenten, der aber sehr pfiffig und lustig argumentiert und aber viel weniger Ahnung hat vom Thema. Ja? Und das auseinander zu glauben und das irgendwie einschätzen zu können, dazu braucht es ein bisschen Erfahrung. Und das sind wir jetzt zum Beispiel bei unserem Job als Journalisten auch wieder. In analogen Zeiten haben Journalisten das übernommen. Die haben gesagt, okay, wer ist der Experte für diese und jede Frage, von der Autofelge bis hin zur Demokratie? Das ist jetzt abgeschafft eigentlich durch die sozialen Medien, weil wir konkurrieren mit allen, die sich öffentlich äußern wollen. Und das macht es einfach total schwierig, einen qualifizierten Diskurs zu führen. Ja, und das vertreibt dann auch viele, weil ich habe sie vorher gesagt, die dann sehr, sehr lautstark argumentieren oft und die sich irrsinnig aufregen, sind nicht unbedingt die kompetentesten.
Mhm. Wobei man dann natürlich schon sagen muss, es gibt ja auch analoge Medien, die vielleicht sehr einseitig berichten und wo halt dann vielleicht auch nicht der qualifizierteste Experte genommen wird. Aber es ist halt in einer anderen Masse, ist das der Punkt
es
vielleicht?
Es ist in einer anderen Masse und dann muss man schon wieder sagen, ich kann es nicht oft genug betonen, der Geschäftszweck von den sozialen Plattformen ist erstens Kohle und zweitens, wie macht man die Kohle mit Aufmerksamkeit? Ja? Mhm. Und es ist einfach erwiesenermaßen so, dass was emotionalisiert und vor allem was negativ emotionalisiert, ja, mehr Aufmerksamkeit schafft als andere Dinge. Und so kann man eigentlich den ganzen sozialen Plattformen keinen Vorwurf daraus machen, dass sie sozusagen tendenziell emotionalen Inhalt ihren Usern sozusagen vorsetzen.
Weil sie verfolgen ihr Geschäftsmodell.
Weil sie verdienen, also im Prinzip geht es Facebook und Instagram darum, dass du möglichst lange auf dieser Plattform bleibst. Wie bleibst du drauf, wenn du etwas findest, das dich emotional berührt? Und es ist in der Regel leider oft so, dass es dich eher negativ als positiv berühren soll. So. Und wenn sie damit dann Werbung verkaufen, wenn sie damit dann möglichst viele Daten über dich generieren, die sie dann auch verkaufen können, wenn sie damit schaffen, irgendwie herauszufinden, wie du tickst und dieses, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dieses Targeted Advertising zu machen, dann wird's halt schwierig, ja, weil dann hast du zwei miteinander konkurrierende Ziele, einfach einen Zielkonflikt. Der eine ist, ich will dir was verkaufen, ich will dir Werbung einspielen und der andere ist, ich will dich klüger machen und beides geht halt gleichzeitig nicht. Ja.
Bleiben wir vielleicht kurz beim Targeted Advertising, du hast es gerade angesprochen, heißt ja im Prinzip nur, dass mir die Werbung ausgespielt wird, die für mich am passendsten ist, wo sie sich die größten Erfolgschancen ausrechnen. Hat ja durchaus auch manchmal seine Vorteile, vielleicht wird mir dann genau das Produkt angezeigt, das ich jetzt wirklich brauche im Alltag, aber wir erinnern uns vor allem auch an die US-Wahl, also im politischen Kontext kann das dann schon ordentlich gefährlich werden. Da hat es in der Vergangenheit, hat es ja genau da dann reingespielt.
Da hat es reingespielt. Es sind zwei Dinge. Das eine ist, dass wenn ich politische Werbung online mache, dann kann ich durch Computerprogramme ganz vereinfacht gesagt extrem viel Verwirrung stiften in den sozialen Medien. Das ist jetzt nicht Rocket Science und das ist auch nicht Science Fiction, sondern das ist passiert. Und zwar vor vielen Jahren schon gab es Hunderttausende oder Milliarden von russischen Bots, also einfache Computerprogramme, die auf Twitter und sonst wo einfach Fake News und sonstigen Wahnsinn verbreitet haben, um Verunsicherung zu schaffen, um vielleicht für den einen oder anderen Bewerber den Win günstiger oder ungünstiger zu machen. Ja. Also das ist schon mal richtig problematisch. Und was auch problematisch ist, ist, wenn du zum Beispiel Daten verschneidest, das wissen wir, glaube ich, noch viel zu wenig, wenn ich aus deinen Konsumgewohnheiten vielleicht sogar auf deine politischen Achillesfersen irgendwie Rückschlüsse ziehen kann. Ja. Also wenn ich weiß, zum Beispiel, die Frau Meier interessiert sich auf Amazon oder sonst irgendwo gerade für bestimmte Kleinkinderprodukte oder kauft Tabletten, die man kauft, wenn man schwanger ist. Und ich verknüpfe dann die politische Botschaft mit irgendwelchen Dingen, die sie im Hinblick auf Kinder, Kleinkinder, Schwangerschaften politisch emotionalisiert, dann ist es einfach nicht legitim und das wird sehr, sehr gefährlich, weil da die Versuchungen einfach irrsinnig groß sind, da Leute wirklich dramatisch zu manipulieren. Und ich kann dann sozusagen dieser Frau Meier irgendwelche Botschaften politisch ausspielen, die ihr unglaublich Angst machen, weil sie in einem Spezialzustand ist, über den ich halt über die Daten.
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1 mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S24 mit Galaxy AI. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Dieser sozialen Netzwerke oder des Netzes Bescheid weiß, die ich sonst als politische Partei nie haben würde. Ich wüsste nie, wer ist jetzt schwanger, wer hat gerade einen Schlaganfall hinter sich. Also zum anderes Beispiel Gesundheit. Nicht? Also wenn ich weiß, welche Tabletten jemand online kauft und diesen Menschen dann versucht zu emotionalisieren über seine Krankheitsgeschichte und sage, wer jetzt krank ist und nicht mich wählt, sondern den anderen wählt, der wird in Zukunft höhere Sozialversicherungsbeiträge zahlen müssen und so weiter. Da wird es dann wirklich gefährlich. Ja, das ist dann maximal manipulativ. Und das ist für die Leute auch nicht durchschaubar mehr und nicht nachvollziehbar. Und da wissen wir auch viel zu wenig drüber. Mhm.
Vor allem weil, und du hast es gerade angesprochen, dahinter stecken ja wahnsinnig komplexe Algorithmen, die nicht einsichtlich sind. Also da kann man ja gar nicht, wir wissen ja eigentlich gar nicht, wie diese Algorithmen genau funktionieren. Die werden ja auch laufend verändert, das sagen ja auch die Expertinnen und Experten auf diesem Gebiet. Das ist sehr undurchsichtig.
Die werden angepasst und das Schöne oder Schlimme, du hast das vorher richtigerweise gesagt, das Schöne an dem Algorithmus ist, er kann sich an jeden Kunden anpassen. Mhm. Also er spielt dir andere Sachen aus als mir. Aber umgekehrt kann ich das natürlich unglaublich nutzen für politische klassische Werbung, ja, dass ich dir ganz andere Werbung einspiele, Dinge, die dich negativ triggern, als die mich negativ triggern. Ja. Ja. Das ist das eine. Ja. Und das andere ist, darüber wird auch viel zu wenig gesprochen, die Verbindlichkeit. Ja. Also ich kann im Netz und vor allem auf diesen sozialen Medien Dinge behaupten und verbreiten, ohne jedwede Kontrolle, ja, behaupte ich mal. Ja. Das ist mehr in klassischen Medien undenkbar. Ich kann Lügen über konkrete Personen im Kurier oder in einem anderen Medienhaus nicht ungestraft verbreiten. Für TikTok und andere, die agieren global, für die ist das extrem schwierig. Also jeder ist herzlich eingeladen, sich einmal, wenn jemand eine Lüge über ihn auf TikTok verbreitet, den er nicht kennt und wo er nicht weiß, wo der unterwegs ist, sich darüber zu beschweren und das abzudrehen. Ja, das ist wirklich eine Mammutaufgabe, weil TikTok, Facebook etc., die haben keine Telefonnummern in Büros in Österreich und in Europa oft. Viel Spaß, wenn man da den Diskurs irgendwie in geregelte Bahnen bringen will.
Mhm. An der Stelle müssen wir vielleicht nur kurz festhalten, dass nicht auf allen Plattformen politische Werbung erlaubt sind. Also auf Snapchat ist es erlaubt, aber zum Beispiel bei Meta, beim Konzern von Facebook, Instagram und WhatsApp sind politische Wahlwerbungen nicht erlaubt. Aber jetzt haben wir vor allem viel darüber gesprochen, was jetzt auch so die Probleme sind und ja, warum soziale Netzwerke sehr kritisch für unsere Demokratie zu sehen sind. Bleiben wir aber vielleicht auch nochmal kurz bei dem Punkt, was man jetzt dagegen tun kann. Die Forschergruppe hat ja auch konkrete Empfehlungen ausgesprochen.
Ja, sie hat ein paar Empfehlungen ausgesprochen, von denen ich offen gestanden nur bedingt begeistert bin. Mhm. Also sie haben zum Beispiel empfohlen, dass die Parlamentarier in Österreich sich einen Code of Conduct geben sollen. Ja, Code of Conduct ist ins Deutsche übersetzt sowas wie ein Verhaltenskodex. Ich halte von solchen Selbstbeschränkungen überhaupt nichts, weil sozusagen es geht darum, was man tut und nicht, was man auf irgendeinem Blatt Papier oder im Internet veröffentlicht.
Vor allem würde dieser Code of Conduct ja wieder nur die großen Player, sag ich jetzt mal die Politikerinnen und Politiker bei uns, beinhalten, ja, aber jetzt nicht Influencerinnen und Influencer, oder?
Das ist ein bisschen so wie bei jedem Nationalratswahlkampf oder vor jeder Nationalratswahl oder Europawahl oder auch Landtagswahl, man immer ein Fairnessabkommen fordert und irgendwie sagt, so jetzt müssen wir mal am Diskurs schrauben und den Diskurs verbessern. Das ist noch nie passiert, ja. Das ist noch nie passiert. Das hat keine Partei, unterstelle ich mal, vielleicht mit Ausnahme der NEOS, die das am Anfang unter Matthias Stolz ein bisschen versucht haben, auch im Plenum zumindest umzusetzen. Aber das hat keine Partei wirklich umgesetzt. Deswegen halte ich das für einen völligen Unsinn und sinnlos. Ja, macht das einfach. Macht keine Verhaltenskodizes. Was viel sinnvoller wäre und was auch wieder sehr trivial ist, aber zu wenig noch passiert ist, einfach die Medienkompetenz massiv anheben. Also ich weiß selbst, was derzeit in digitaler Grundbildung teilweise in österreichischen Schulen unterrichtet wird, das kann es nicht sein. Ja, also es kann nicht sein, dass digitale Grundbildung darin besteht, einfach einen neuen EDV-Unterricht zu machen, wo ich weiß oder erklärt bekomme, wo schalte ich einen Computer ein, welche Floppy-Disks oder Disketten gab es früher mal, was ist ein USB-Stick. Ja, das ist nicht digitale Grundkompetenz. Digitale Grundkompetenz bedeutet, dass ich mich im Netz bewegen kann, dass ich weiß, wo liegen die Chancen, wo liegen die Gefahren, wie kann ich einschätzen, ob eine Homepage, ob ein Posting, ob eine Meldung oder sonst was für mich relevant ist, nicht relevant ist, was sind verlässliche Quellen, was sind unverlässliche Quellen, welche Institutionen kann ich trauen, wie funktioniert der ganze Laden. Das ist mediale Grundkompetenz. Das müsste viel massiver passieren und funktionieren.
Aber gibt's da Pläne, gibt's da Ansätze von unseren Parteien, die sagen, genau das wollen wir irgendwie umsetzen, wir wollen dagegen vorgehen?
Es gibt die digitale Grundbildung gibt's ja schon. Es ist nur so, dass da viel zu wenig drauf geschaut wird und da werden auch die Lehrer ein bisschen im Regen stehen gelassen. Natürlich ist nicht jeder Lehrer dazu geeignet, jetzt plötzlich den Kindern oder den Schülern und Jugendlichen zu erklären, was ist ein sorgsamer Umgang mit WhatsApp, Snapchat etc., wo er vielleicht selber sich noch nie bewegt hat drauf. Ja. Das Zweite ist auch, dieses Umgehen mit Internet, Smartphones etc. ist eine Aufgabe, die einfach vom Kindergarten an oder noch früher ansetzen müsste, wo man einfach sagt, okay, schon wenn Familien mit ihren Kleinkindern beim Kinderarzt sind, muss ihnen beigebracht werden, das machen sie jetzt mit dem Smartphone, ja, und das machen sie nicht mit dem Smartphone, ja. Also das muss sich durchziehen und dann werden die sozialen Medien und die Medienkompetenz etwas sehr Selbstverständliches, wie es ja in breiten Bevölkerungsschichten auch Verständnis darüber gibt, wie man sich halbwegs gesund ernährt. Man tut es dann oft nicht, ja, aber zumindest weiß man es. Das glaube ich bei den sozialen Medien noch viel zu schwach ausgeprägt. da hoppeln wir immer viele Jahre hinterher. Und wenn es TikTok schon seit 3-4 Jahren, reden die Erwachsenen noch über Facebook und die Anfänge des Internets. Ja. Also das muss schneller werden auch.
Jetzt könnten wir, glaube ich, ewig lang noch über dieses Thema weiter sprechen, weil es sehr, sehr vielschichtig ist. Es gibt wahnsinnig viele Dinge, die man da irgendwie beleuchten kann. Aber vielleicht noch abschließend ganz kurz, wir befinden uns in einem Superwahljahr. Nicht nur bei uns in Österreich, sondern auf der ganzen Welt. Wir sehen jetzt schon, in Amerika nehmen die Deepfakes wahnsinnig zu in den sozialen Netzwerken und die beeinflussen ja nachweislich auch die Wahl. Inwiefern werden denn die sozialen Netzwerke jetzt auch bei uns in Österreich eine Rolle spielen, was hier die Wahlen betrifft, die auf uns zukommen?
Also ich glaube, dass sie eine extrem große Rolle spielen werden. Möglicherweise nicht so sehr mit Deepfakes. Aber das kann man auch gar nicht messen, was eine unglaubliche Rolle spielt, sind so Dinge wie eben, das sind jetzt keine sozialen Medien, aber auf die sozialen Medien werden so Kurzvideos auch geteilt, die dann auch in WhatsApp-Gruppen landen, die auch in Telegram-Gruppen landen. Also welchen Einfluss es hat, wenn eine Frau Schilling zum Beispiel irgendwo eine unglückliche Äußerung tut über Norwegen, die dann kontextualisiert wird von einer Partei oder einem Player, einfach dir und mir, ja, und die dann verteilt wird auf Instagram, auf Facebook oder in WhatsApp-Gruppen, das können wir nicht abschätzen. Ja. Also da sind Dynamiken am Werken, die wir nicht sehen. Und das Zweite ist, dass mittlerweile insbesondere die Freiheitlichen, anderen Parteien weniger, aber politische Player, sagen wir es mal so, de facto auf klassische Medien, egal ob analog oder digital, einfach verzichten. Mhm. Und auch das können wir nicht messen. Also ich kann gar nicht abschätzen, wenn der Herr Strache damals, glaube ich, 800.000 Follower hatte auf Facebook und wenn heute Herr Kickl noch viel mehr hat über seine diversen Kanäle, welchen Impact das hat post-Covid, wo die Leute sich noch viel mehr online informiert haben. Also das hat schon eine Auswirkung und in der Regel die These glaube ich, zu der kann man sich schon durchringen. Es hat einfach viel mehr Auswirkungen auf eine politische Einstellung, wenn der Freundeskreis oder der familiäre Kreis sozusagen politisch mit einem interagiert. Und das ist durch diese neuen Medienformen, also soziale Medien und auch die ganzen Kommunikationstools wie Signal, wie Telegram etc. viel einfacher. Ja. Und also das weiß man einfach nicht. Das wissen wir nicht, aber es hat sicher einen erheblichen Impact.
Vor allem suche ich sie mir oft nicht aktiv aus, sondern sie werden mir einfach zugespielt. Ich werde damit geflutet und dann bin ich quasi schon drinnen.
Man wird geflutet und je mehr, und wenn man einmal, da kommen dann wieder die Algorithmen zum Tragen, sozusagen, wenn ich einen Push kriege oder wenn ich irgendwelche Benachrichtigungen kriege, wenn ich einen Google-Alarm mehr für irgendein Thema organisiert habe, da weiß ich auch nicht, wie der organisiert wird, dieser Algorithmus und was da genau alles mir eingespielt wird. Aber Faktum ist, dass ich da unglaublich viel bekomme und dass das meine persönliche Haltung, meine politische Einstellung beeinflusst, ist eigentlich logisch. Kann nicht anders sein.
Ja, es wird vor allem zunehmend schwieriger. Ich bin von klein auf damit aufgewachsen, aber es wird trotzdem zunehmend schwieriger, irgendwie hier auch zu unterscheiden. Das Ganze wächst, wird immer besser. Wir haben vorher kurz über Deepfakes gesprochen. Die werden auch immer schwieriger zu erkennen, auch wenn man darauf geschult ist, auch wenn man ein Auge dafür hat. Aber ich sage an dieser Stelle auf jeden Fall danke, dass du dir Zeit für das Interview genommen hast.
Gern.
Mehr zu dem Thema lest ihr auf kurier.at. Und am 10. April findet zu diesem Thema auch eine Kurier-Podiumsdiskussion statt. Nähere Infos dazu findet ihr bald auf kurier.at/live. Und hier gibt's jetzt wie gewohnt noch einen schnellen Nachrichtenüberblick für euch. Die seit dem 1. Februar 2023 im öffentlichen Impfprogramm des Bundes, der Bundesländer und der Sozialversicherungsträger stehende kostenlose Impfung gegen humane Papillomaviren, also kurz HPV, soll statt bis zum 21. Lebensjahr nun auf das 30. ausgeweitet werden. Das gaben Gesundheitsminister Johannes Rauch, Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und ÖGK-Vizeobmann Andreas Huss am Montag bei einer Pressekonferenz vor der Universität Wien bekannt. Und die Sichtung eines Schülers mit einer Spielzeugwaffe in einer Schule in Wien-Mariahilf hat heute früh für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Ein unbeteiligter Schüler habe den scheinbar bewaffneten Burschen mit einer taktischen Weste gesehen und den Notruf gewählt. Das teilte die Pressestelle der Wiener Polizei, der APA, mit. Es kam laut Polizei zu keiner Gewaltanwendung und zu keinen Drohungen gegen Jugendliche oder Lehrpersonal. Niemand wurde verletzt. Und die EU-Kommission hat seine Wettbewerbsstrafe von 1,8 Milliarden Euro gegen den Tech-Giganten Apple verhängt. Das US-Unternehmen habe seine marktbeherrschende Stellung für den Vertrieb von Musikstreaming-Apps an iPhone- und iPad-Nutzer über seinen App-Store missbraucht. Das teilte die Brüsseler Behörde am heutigen Montag mit. Apple habe App-Entwicklern Beschränkungen auferlegt, die sie daran hinderten, Apple-Nutzer über andere und günstigere Musik-Abo-Dienste zu informieren. Damit war es für heute von uns. Mehr Infos aus Österreich und aller Welt findet ihr natürlich auf kurier.at. Dort findet ihr auch mehr von unseren Podcasts, also hört euch doch gerne mal durch. Wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn auch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald.